Guten Abend. Ja, schön, dass Sie alle hier sind. Ich sag's gleich, ich bin ein Fan von Sarah Kahn. Sie können keine objektive Moderation heute erwarten, sondern eine Fan-Moderation. Tatsächlich das Buch, das Frau Gretter eben erwähnte, nämlich Die Gespenster von Berlin. Ich hatte auch Sarah Kahns erstes Buch gelesen, Go-Go Girl, das war ein Roman. Sarah hat insgesamt 3 Romane geschrieben, 2 Erzählungsbände, unglaublich viele intelligente, witzige, hintergründige journalistische Texte. Ich möchte auch sagen, das ist noch nicht gefallen, dass sie die erste Preisträgerin des Michael-Alten-Preises ist, der 2012 gegründet wurde, zurückgeht auf einen berühmten Filmkritiker. Den Preis hat sie bekommen für einen Text über die Serie Dr. House. Und das Buch Gespenster von Berlin, das Susanne Gretter eben erwähnte, der Vorgänger dieses Wahrsagerinnen-Ebay-Buchs, möchte ich auch erwähnen. Denn die Dinge, die Sarah Kahn jetzt hier in den Mittelpunkt ihrer Geschichten stellt, erzählen sehr wohl etwas über Geschichte. Sie erzählen Geschichten über Menschen. Und gelegentlich sprechen die Dinge aber auch selbst. Die wispern, die lachen, die kichern, die sprechen mit ihren Besitzern. Das ist etwas, eine Methode, die Sarah auch benutzt als Kolumnistin für die Wochenzeitung Der Freitag bei uns. Dort hat sie eine Kolumne, die heißt Die Dingsbums. Und da schreibt sie auch über Erlebnisse mit Dingen. Und bevor wir einsteigen und ich das Wort endlich an Sarah übergeben darf, wollte ich ganz kurz fragen, so unter uns, Wahrsagerei, Aberglaube, Brautkleider, die man vor der Hochzeit eigentlich dem Bräutigam nicht zeigen soll, spielen eine Rolle. Bist du abergläubisch? Und darf ich nur fragen, hast du heute ein Ding dabei zur Premierenlesung, was dir besonderes Glück bringen soll?
Ich muss mir ganz kurz überlegen. Habe ich irgendwas dabei? Ja.
Verrätst du uns was?
Also ich habe mir extra meine neuen Ohrringe angezogen.
Okay. So viel dazu. Und dann liest du eine Geschichte, erzählst du uns kurz genau, wie sie heißt. Und das ist sozusagen die Eingangsgeschichte, die ein bisschen erklärt, auch wie es zum Buch kam, wenn ich das sagen darf.
Genau, also wir machen den Abend jetzt so. Danke erstmal für die 3 Vorrednerinnen. Ich glaube, wenn man den Schlüssel der Stadt Hamburg bekommt, dann hat man auch nicht weniger Vorredner. Und ich mache das jetzt so. Ich lese ein Vorwort. Das ist aber nicht am Anfang des Buches. Dazu sage ich gleich nochmal was. Und dann unterhalten wir uns, weil das Vorwort erzählt sehr viel über die Art und Weise, wie ich gearbeitet habe. Und das ist sozusagen, das ganze Gemenge wird erstmal aufgemacht. Und dann unterhalten wir uns, Sie können sich erholen und dann lese ich eine Geschichte. Beide Kapitel werden gekürzt gelesen. Ich denke, dann haben Sie genug Eindruck und so halten wir das gut durch. Also, ich habe ein Vorwort geschrieben, ich habe es aber nicht an Anfang des Buches gesetzt und das hat einen einfachen Grund. Ich gucke sehr viele Fernsehserien, ich schreibe auch manchmal über Fernsehserien und da ist mir ein interessantes Phänomen aufgefallen, dass der Vorspann sich in der Mitte befindet. Bei vielen wichtigen Fernsehserien, die ich mag, zum Beispiel bei Stranger Things oder jetzt Halt and Catch Fire. Das hat was damit zu tun, dass man, wenn man bei einem Streamingdienst eine Serie guckt und dann eigentlich, es ist 1:30, 2:30, man muss eigentlich am nächsten Morgen 6 aufstehen. Man sollte ins Bett gehen, aber nein, wir gucken noch mal schnell in die nächste Folge rein, es ist gerade so spannend. Und dann wird man sofort in die nächste Folge reingespült, ohne dass es einen Vorspann gibt. Weil der Vorspann wäre die Grenze. Und dann kommt der Vorspann nach 20 Minuten. Und dann denkt man, ach, jetzt gucke ich noch den Schluss. Und dann dachte ich, das ist total toll. Warum tun die Leute eigentlich immer ihre Bücher so einrahmen? Vorwort, Buch, Nachwort. Das finde ich, gleich reingehen. In medias res, sagt man. Und deshalb habe ich das auch nicht Vorwort genannt. Ich habe ein bisschen auf ein Wort, das auch ein bisschen gestelzt. Aber ich habe nichts anderes gefunden. Auf ein Wort ist es, kein Vorwort. Und das lese ich jetzt. Die Idee, einen Marktplatz wie eBay Kleinanzeigen als Fundort für Geschichten zu betrachten, kam mir durch den Kauf einer alten Dorfschule in Brandenburg, in einem Landkreis, dessen Struktur bis heute von dem Kontrast zwischen großen Gutshöfern und kleinen Dörfern, in denen die ehemaligen Gutsarbeiterfamilien leben, geprägt ist. Das unbewohnte 100-jährige Haus mit Feldsteinsockel wurde meiner Familie günstig angeboten. Die Verkäufer waren die Kinder des Dorfschullehrers, die in dem Haus aufgewachsen waren. Sie hatten längst eigene Häuser gebaut oder waren weggezogen. Das große Zimmer mit den Fenstern zum Garten raus hatte zu DDR-Zeiten bis in die 70er Jahre als Klassenraum für eine altersgemischte Klasse gedient. An der Tapete erkannte man noch die Umrisse der Tafel. Alle anderen Zimmer bewohnte die Lehrerfamilie. Im Garten stand noch die alten Plumpsklos für Schüler und Lehrer und eine eingefallene Scheune, die ein Schülerwaschraum war. Das Lehrerpaar hatte ein besonderes Gespür für die Ordnung im Garten besessen. Alles war sinnvoll und harmonisch angelegt. Obst und Gemüse, Stauden und Blumen. Nur war alles verwildert, seitdem die beiden vor einigen Jahren gestorben waren. Nur 100 Meter Luftlinie entfernt ruhte das Paar auf dem Dorffriedhof. Ein Erbe sagte bei der Besichtigung: Willkommen in der Kinderprügelanstalt. Hier wurden Schüler verprügelt. Im Gegenteil, sagte er, mein Vater war bei der Dorfjugend sehr beliebt. Nur gegen die eigenen Kinder hatte er eine harte Hand. Mit neuen Besitztümern kommen überraschende Geschichten ins Leben und ein altes Haus steckt voller Überraschungen. Der Erbe informierte uns über seine Vorfahren. Da gab es den preußischen Baumeister Heberlin, der nach den deutschen Einigungskriegen die Siegessäule in Berlin baute. Und eine Frau, die nach Kenia ausgewandert war, um eine Farm zu bewirtschaften. Bald bildete ich mir ein, dass der exotische Trompetenbaum im Garten, der Blätter trug, so groß wie Elefantenohren, nur aus diesem Grund so prächtig wuchs, weil er eine Geschichte besaß, die Kenia mit Brandenburg verband. Ohne Geschichten wäre die Umgebung ärmer und mit Geschichten ist es fast zu viel. Eine Erbin sagte bei der zweiten Besichtigung: Manchmal hatte ich den Eindruck, ich wurde nur geboren, um den anderen das Licht an- und auszuschalten. Nachts, wenn meine Geschwister auf den Topf mussten, hieß es immer Ella Licht. Da stand ich auf und machte Licht. Und wenn sie fertig waren, hieß es Ella Licht aus. Dann erst konnte ich endlich wieder schlafen, bis der Nächste auf den Topf musste. Und man muss wissen, es waren 7 Geschwister. Das ist leider wahr. Der erste Stock war besonders unheimlich. Unter dem Dach gab es eine Räucherkammer, die an den Schornstein angegliedert war. Dort wurden die Schinken der Schweine geräuchert, die ihre Koben im Garten hatten, neben dem Schülerwaschraum. Das Haus war klamm und verwohnt, aber jede Wand schaute einen erwartungsvoll an und im Garten summten bald die Hummeln. Das Haus musste renoviert und eingerichtet werden. Da wir es nur an den Wochenenden und in den Ferien nutzen würden, reichte eine rustikale Einrichtung mit Flohmarktmöbeln und Gegenständen mit Patina. So entdeckte ich eBay Kleinanzeigen und auch, dass die Berliner Bevölkerung mit ihrem Privatbesitz Handel trieb, als wäre der Teufel hinter ihr her. Theoretisch könnte man sich vollständig mit kostenlosen Möbeln einrichten, würde der eigene Geschmack einen nicht daran hindern. Und wäre man willens, zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Ort zu erscheinen, der meist im 4. oder 5. Stock eines Hauses ohne Aufzug liegt, um ohne Hilfe des großzügigen Schenkers alle Gaben allein abzubauen und runterzutragen. Man könnte sich auch mit kostenlosen Kühlschränken, Waschmaschinen und Kleiderschränken eindecken. Eine Weile sah ich täglich nach Werkzeugen, Haushaltsgeräten, Fliesen und Möbeln, kaufte einen Herd für 50 Euro, Gartenmöbel aus Teakholz, eine Edelstahlpfanne für 3 Euro, kaufte das Sofa einer berühmten Schauspielerin, inklusive Transport, kaufte eine Keramik-Doppelspüle samt Armaturen für 140 Euro, 3 Angeln für 6 Euro. Hunderte neue Kleinanzeigen werden täglich im Berliner Innenstadtbereich aufgegeben. Bald fiel mir auf, dass es nicht nur Sachen zu entdecken gab, sondern Menschen und ihre Lebensverhältnisse und Geschichten. Und durch die Kleinanzeigen kam ich in kurzen, intensiven Kontakt damit. Das ist nichts Neues, nur verläuft ein Privatverkauf nicht immer vorhersehbar oder angenehm. Man macht eine Verabredung, nimmt einen Weg auf sich, auch lange Strecken in unbekannte Wohngebiete, nur um einen Gegenstand anzusehen. Man betritt eine fremde Wohnung, führt ein Gespräch, verhandelt im Wohnzimmer oder an der Haustür. Dass viele Privatverkäufer verärgert aufs Handeln reagieren, nahm ich als besonders eindrucksvoll wahr. Ich ging dazu über, die Leute zu testen, indem ich um Preisnachlass bat. Einige reagierten souverän, andere wurden trotzig. Einmal spürte ich regelrecht Fremdenhass, als sei es zutiefst unwürdig, einer Deutschen abzuverlangen, ihren vorab festgesetzten Preis Verhandlungen auszusetzen. Da beschimpfte mich eine kettenrauchende Katzenmutti, aber man sollte gewarnt sein, wenn der Satz aus tierfreiem Nichtraucherhaushalt in einer Anzeige fehlt. Ich begann von Anzeigen zu träumen. Mir erschienen Möbel im Traum. Tür auf, Tür zu, halbtote Ikea-Sofas, zentnerschwere Waschmaschinen, die wie Rapunzel in der obersten Etage auf jemanden warteten, der sie runterträgt. Seitdem Privatanzeigen nicht mehr in Zeitungen erscheinen, wo der Platz beschränkt war und jede Zeile zu viel bezahlt werden musste, fallen nicht nur die Kürzel weg, umstandshalber abzugeben. Viele Inserenten sind nun besonders kreativ, beschreiben in extenso ihre Lebenssituation oder die vielen Vorteile der heißgeliebten Jeanshose oder sie bezaubern auf volkspoetische Weise, um einem alten Kühlschrank mit kaputten Tiefkühlfach neues Leben einzuhauchen. Kühlschrank sucht neuen Öffner, Verhandlungsbasis 50 Euro. Hallo, ich bin 3 Jahre alt und ein alter Kühlschrank. Ich suche ein neues Zuhause und jemanden, der mich jeden Tag aufmacht und den ich mit vielen Leckereien beschenken kann. Ich wurde leider durch einen größeren Kühlschrank ersetzt und stehe so vor mich hin. Ich bin auch relativ ganz, außer dass es sehr dunkel in mir drin ist und das Fach zur Tiefkühltruhe leider kaputt ging. Aber ich kühle noch ganz brav. Ich bin in Köpenick abzuholen und würde mich sehr über einen neuen Besitzer freuen. Habe ich dein Interesse geweckt? Dann melde dich doch einfach. Ich bin 85 cm hoch, 47 cm breit und 47 cm lang. Ich begann, die interessantesten Anzeigentexte zu sammeln und sie zu kategorisieren. Lustig, verblüffend, unverschämt. 2 Töpfe Edelstahl, Topf, Preis 10 Euro. Habe 2 Töpfe mit Deckel abzugeben. Der Kleine in Superzustand, der Große müsste nochmal geschrubbt werden. Wer keinen zusammenhängenden Satz schreiben kann, muss sich gar nicht erst melden. Nachricht von mir. Guten Abend, ich bräuchte gute, günstige Töpfe. Welches Fabrikat haben Ihre Töpfe? Wissen Sie das? Und welcher Art sind die Verunreinigungen des großen Topfes? Und wieso legen Sie auf korrekte Sätze viel Wert, aber schrubben die Töpfe nicht mal selbst? Ein jeder kehre vor seiner Tür und rein ist jedes Stadtquartier. Johann W. von Goethe. Schließlich schrieb ich Inserenten auffällige Anzeigen an und bat um ein Gespräch. Ich variierte die Bittbriefe, wusste nicht, worauf reagieren die Leute besser, wenn ich kulturwissenschaftlich oder künstlerisch auftrete. Mit einigen Leuten blieb es beim schriftlichen Austausch. Ich erfuhr vieles über die Haltung und Pflege von Königsphytons. 1211 Königsphytons werden in diesem Moment deutschlandweit bei eBay Kleinanzeigen angeboten. Oder wie schwer es sein kann, einen gemeinsamen Termin zur Abholung von 8 Dessertschalen zu vereinbaren. Bald nutzte ich eBay Kleinanzeigen auf 2 Arten. Einmal, um Sachen für das Wochenendhaus zu kaufen, aber auch, um Geschichten auf die Spur zu kommen. Meine Kaufabsicht war nicht immer klar. Wollte ich wirklich ein paar gebrauchte Stiefel kaufen oder wollte ich Zeit mit der Frau verbringen, die sie unter tragischen Umständen offerierte? Ich kaufte auch Dienstleistungen und besondere Erlebnisse ein. Eine Zahnprophylaxe bei den Auszubildenden des Philipp-Pfaff-Instituts. Eine Wahrsagerei mittels Tarotkarten. Eine Einführung in die Kunst der Herstellung von Kefir mit Kefirpilzen. Einmal antwortete ich einer jungen Frau, die eine Sofaübernachtung suchte und dafür Putzdienste anbot. Aber aus Zeitgründen überschlage ich das jetzt. Doch, das wird zu lang. Bald setzte ich selbst Anzeigen auf, um die Verkäuferperspektive besser zu verstehen. Wer meldet sich? Wie aufwendig ist es, Dinge aus dem eigenen Haushalt zu verkaufen? Wird jedes Verkaufsangebot von Erfolg gekrönt? Egal wie benutzt, alt und schäbig es ist, kann man alles bei eBay Kleinanzeigen loswerden. Aber nein, verkaufen ist eine Kunst. Gerne hätte ich auch Geschichten aus Brandenburg erzählt, doch in Brandenburg ist auch eBay Kleinanzeigen ein karger Ort. Die Menschen leben nicht im Überfluss. Die Keller und Dachböden stehen noch nicht voll mit alten IKEA-Sofas. Und bedingt durch ihre Geschichte und die Verluste, die sie erfahren haben, sind sie misstrauisch und scheu geworden. Fürchten Lug und Betrug, lassen Fremde nicht in ihr Haus und über Geld sprechen möchten sie erst recht nicht. Das sind große Hemmnisse beim Handeln. Ich dachte lange darüber nach. Dann las ich Brandenburger Sagen, die von Pech, Missgeschicken und hämischen Kobolden erzählen und wie die Menschen von ihnen abgehalten werden, zu versteckten Schätzen zu gelangen. In den Sagen müssen sie sich zwischen Leben und Schatz entscheiden, Tod oder Gold. Ich schwamm in einem Fluss, an dessen Ufer Kobolde Hochzeit feiern und laut Dorfchronik Kinder ertrunken sind. Ich begann zu ahnen, was los sein könnte. Hier lebte noch die alte Fantasie, dass man einen Schatz besitzt, der vergraben im Garten oder im nachbarlichen Gutshof liegt, im Wald oder im Moor. Und wenn man den Schatz auch nicht für sich haben darf, so verteidigt man ihn doch gegen fremde, neugierige, zugezogene, auswärtige Pilzsammler, Trödler, Feriengäste. Niemand soll den unbekannten Schatz kriegen. Dieses Thema führte mich tief in die frühe Besiedlungsgeschichte Brandenburgs. Von den Wikingerschätzen im Moor bis zu den Gutsbesitzern, die vor dem Einrücken der Russen im Frühjahr 45 noch flink das goldbesetzte Meißner Porzellan vergruben, bevor sie in den Westen flüchteten. Diese Schatzgeschichten aber wären ein anderes Buch in einem anderen Jahr. Also beschränkte ich meine Suchradius auf Berlin. Auf Reisen innerhalb Deutschlands aber probierte ich über eBay Kleinanzeigen eine andere Art des Sightseeing. Die Leute präsentieren in ihren Anzeigen auch ihre Region auf typische, manchmal deprimierende Weise. Ihre Wohnzimmer, Gärten, Garagen, ihre infrastrukturellen und demografischen Probleme, authentisch und unverstellt. Und das alles steht uns offen wie ein Museum. Man muss den Leuten nur etwas abkaufen. Die Geschichte meines geblümten Gästesofas, Erbstück von bekannter deutscher Film- und Fernsehschauspielerin, hieß es in der Anzeige, schaffte es jedenfalls nicht in dieses Buch. Der Inserent war ein Neffe der kurz zuvor verstorbenen Elisabeth Wiedemann, die als die dumme Kuh der Nation, so nannte sie ihr Filmpartner Ekel Alfred, in der ersten deutschen Sitcom Ein Herz und eine Seele berühmt wurde. Das im englischen Landhausstil gehaltene Sofa mit Rosenmuster in den Farbtönen Gelb, Grün, Rosa sah auf dem Anzeigenfoto deutlich besser aus. Der Neffe hatte aus Versehen den erdbeerroten Farbfilter genommen. Aber die Qualität. Meine Tante kauft immer nur das Beste, schwärmte er. Allein die hellblauen Leinentücher im Bettkasten des Sofas, im Preis inbegriffen, waren oberste Luxuskategorie. Aber dann schilderte der Neffe noch das halbe Leben seiner berühmten Tante, die bis ins hohe Alter Theatertourneen machte und, ganz wie in ihren Rollen, einen schillernden, exaltierten Charakter besaß, ohne einen Funken treuherziger Mütterlichkeit. Als er dann noch 20 Euro mit dem Preis runterging und seine Hilfe beim Transport anbot, hatte ich meine Gegenwehr aufgegeben. Geschlagen mit meinen eigenen Waffen hatte mich der Neffe der großen Elisabeth Wiedemann durch seine schiere Erzählwut zum Kauf überredet. Das Elisabeth Wiedemann-Sofa ist bei meinen Übernachtungsgästen aber sehr beliebt. Einfach weil es das Elisabeth Wiedemann-Sofa ist. Ein Gegenstand mit einer einmaligen Geschichte.
Vielen Dank für dieses tolle Vorwort, was tatsächlich ja schon sehr schön erzählt, wie du auf die Idee kamst und was es damit auf sich hat, dass du angefangen hast, nach Dingen zu suchen. Gerade dieses Brandenburg-Stück, was du gelesen hast, und du hast gesagt, das wäre ein anderes Buch, wie wahnsinnig heutig die Geschichten sind, die du erzählst, wenn wir mal so einsteigen, merkt man ja allein daran, dass Flohmarkt, Gebrauchtwarenhandel, der bis vor kurzem, bis vor 20 Jahren noch Secondhand hieß, hat dann so eine Bezeichnung, die eine ist Vintage, also für die sozusagen ehrgeizigen Sammler. Und es gibt, wenn man es genauer sich anschaut, ja nicht nur eBay-Kleinanzeigen, auf die wir gleich nochmal kommen, sondern kennen vielleicht auch die Zuschauer, Portale wie Momox, eine App, die heißt Spox. Es gibt ein Portal, das heißt Quoka und sogar richtige Fernsehspots. Ich habe mir das mal rausgeschrieben mit Werbesprüchen wie vom Display-Wisher zum Millionär für die Verkäufer. oder wie heißt der andere Spruch? Aus Alt macht Geld. Das heißt, das Verkaufen von gebrauchten Gegenständen ist ein sehr heutiges, gegenwärtiges Phänomen, was es wahrscheinlich immer schon gab mit den Schätzen, aber momentan eine riesige gesellschaftliche Welle ist, die sich offenbar auch lohnt, denn richtige große Multikonzerne steigen da ein. Hast du dich mit diesem Hintergrund ein bisschen auch beschäftigt, warum das gefühlt jetzt sozusagen ein Riesenthema ist? Hat das mit Armut zu tun, mit sparen wollen? Und warum in diesem Zusammenhang war es dann speziell eBay Kleinanzeigen? Was ist daran besonders für dich?
Also es sind sehr viele Fragen, auf die, zu jedem dieser Fragen könnte man irgendwie einen Vortrag für sich halten. Es ist so, dass diese ganzen anderen Portale, die du genannt hast, meiner Meinung nach vor allen Dingen deshalb auf dem Markt sind, weil sie gekauft werden möchten. Das heißt, sie gründen, wenn sie Millionär werden wollen, gründen sie eine Website, wo sie einen Flohmarkt anbieten, investieren sie, machen sie einen Businessplan, investieren sie in die Werbung, fragen sie alle ihre Freunde, dass sie alles da irgendwie da Traffic passiert, dass es so ein bisschen eine Welle ist und dann werden sie gekauft. Und dann haben sie ihr Geld. Das ist, glaube ich, der Businessplan bei vielen von diesen Firmen. Ich glaube nicht, dass sie sich gegen eBay Kleinanzeigen noch durchsetzen. eBay Kleinanzeigen hat vor vielen Jahren in Berlin Kijiji gekauft. Das war hier ein Portal, das sehr gut funktioniert hat. Und dann sind sie da eingestiegen, ne? Weg von dem Auktionshaus eben zu allen möglichen Formen von Handels, privaten Handelsseiten. Diese Portale sind sozusagen zum Erfolg verflucht. Das sieht man auch in anderen Bereichen, in Luxuswarenindustrie zum Beispiel. Leute, die irgendwo im Keller Gin brennen und dann das verkaufen, bekommen dann Millionenangebote von Louis Vuitton, Moët Hennessy, von dem Konzern. Einfach, weil diese Portale müssen sozusagen die Nummer eins sein in ihrem Gebiet. Und alles, was eine Konkurrenz ist, wird gekauft, darf teilweise weitermachen, muss aber zum Konzern gehören. Also bei eBay ist es natürlich immer der Name, eBay muss es dann sein. Also das ist sozusagen die Portalkultur. Ich habe natürlich diese Probleme, auch einen Titel für mein Buch zu finden, hatten auch zum Beispiel damit zu tun, dass ich nicht den Eindruck erwecken wollte, dass es ein Buch über einen Konzern ist. Also die Welt hinter eBay, da könnte man auch denken, jetzt es gibt viele Bücher über eBay, über Google, über die Firmenkultur und so weiter, sondern ich wollte die Welt sozusagen aus der Perspektive der Dinge und der Menschen, der Käufer und der Verkäufer und alles, was mir so erstmal angespült kommt, ne? Und dann erstmal aus diesem aus der Berliner Perspektive, aus dem Alltag.
Gut, also dann bei eBay Kleinanzeigen gefiel dir einfach, lag dir einfach, du konntest dort gut suchen, mit den Algorithmen gut mitarbeiten sozusagen. Du hast ja erklärt, dass du eigentlich erst tatsächlich Dinge suchtest, bevor du auf die Geschichten stießt. Wir erfahren ganz, ganz viel über Verkäufer, mehr eigentlich noch fast als über Einkäufer. Es gibt die Untersonderspezies sozusagen Sammler, auf die kommen wir vielleicht gleich noch, die eine besondere Spezies von Menschen darstellen, die gebrauchte Dinge austauschen. Erstmal ist es aber trotzdem doch verwunderlich, es gibt ein solches Überangebot an Waren und vor allen Dingen auch an Retro-Waren, also Jeans, die extra fabrizierte Löcher haben, Kommoden von Großherstellern, die so auf Retro-Ästhetik gemacht sind. Was ist denn, was glaubst du, ist der wirkliche Reiz, sich mit gebrauchten Dingen zu beschäftigen, die eben nicht das Siegel Antik haben, also wertvoll, sondern wirklich ungewaschene Töpfe. Also man kann sich nicht vorstellen, dass real jemand sich die Mühe macht, solche elaborierten Texte aufzusetzen, wie du ganz viele gesampelt hast und die liebevoll anpreist, für einen Gegenwert von 6 Euro vielleicht, für den, der es abholt. Was wäre so dein Ergebnis, worum geht es denn den Leuten eigentlich, die kein Buch drüber schreiben, sondern die Dinge loswerden wollen?
Ja, alles Mögliche. Der Aufwand scheint ja nicht... Doch, das ist einfach alltäglich. Also ich habe eine Sache erfahren. Also kulturwissenschaftlich ist eBay Kleinanzeigen oder solche derartigen Portale super interessant. Wenn man sich zum Beispiel das Schenken anguckt. Was ist Schenken heute? Schauen Sie sich die Rubrik zu Verschenken und Tauschen an. Schenken ist ein extrem verrohter Vorgang geworden. Aber ich habe einen Vortrag gehalten in Zürich. Da hat mir der Professor, der mich eingeladen hat, der Zimmermann, der hat gesagt, mein Vater schenkt mir immer nur seine kaputten Sachen. Und dass sozusagen die Kulturwissenschaft da im Grunde genommen versagt hat, indem es das Schenken nur unter hochrituellen Gesichtspunkten betrachtet hat. Ja, da sind Leute vor 100 Jahren in die Südsee gefahren und haben Potlatsch und so weiter sich angeguckt und beschrieben. Und das ist dann, das wird heute noch, ich habe vor kurzem bei einer Charity-Auktion eingeladen und dann wurde da auch Marcel Mauss, die Gabe, zitiert. Und dann habe ich gedacht, also schenken, wieder schenken und sich verbeugen und alles, ja. Und wie toll wir alle Menschen sind mit unseren Geschenken und unserer Geschenkkultur, das ist doch alles völliger Quatsch. Es ist viel zu Man muss es viel tiefer hängen. Und es hat auch was damit zu tun, dass die Gesellschaft sich da demografisch ändert. Die Leute sind nicht mehr, die haben nicht mehr so viel Verwandte und die Verwandten leben auch nicht unbedingt in schwerer Armut, dass sie sozusagen kaputte Teetassen. Ich habe jetzt auch gerade wieder eine tolle Teekanne, die wollte ich immer haben. Jetzt ist der Deckel kaputt gegangen, jetzt durfte ich sie kriegen. Oder? Das ist die Normalität. Also ich will das auch nicht so jetzt moralisch aufladen. Es ist so. Und das Gleiche passiert dann bei eBay Kleinanzeigen. Aber weil die Leute keine Beziehung zueinander haben, müssen sie sich auch sozusagen können sie sich auch die Höflichkeit sparen. Man kann sagen, ich schenke Ihnen was, aber ich helfe Ihnen nicht beim Runtertragen. Und ich möchte auch nicht hier irgendwie 3 Rechtschreibfehler in den Sätzen haben, wenn Sie mir schreiben. Ja? Also die Leute haben sehr hohe Erwartungen, wenn sie einen sozusagen in ihren Nahbereich lassen und einem was schenken wollen, aber es ist sehr stark determiniert. Und eBay Kleinanzeigen und gerade der Bereich zu verschenken und tauschen ist auch ein IKEA-Friedhof. Das bedeutet, unglaublich viele Fotos von schrecklichen Sofas können Sie sich da angucken. Wirklich, einfach mal machen. Unfassbar, was Sofas in Deutschland erleben. Und die Decken, die da drüber geworfen werden und welche Farben sie haben. Und es ist wunderbar. Aber es ist so, wir schmeißen nicht so gerne weg. Wir wollen, und ich glaube auch, dass die Leute sentimental sind. Ja? Das war doch mal gut, das hat doch mal was gekostet. Und das Wegschmeißen kostet auch Geld. Wenn man ein Sofa inseriert, das ist ja auch die erste Geschichte, ist eine sehr locker, leichte Geschichte. Der Name des Sofas, da hat mir einer erzählt, wie schwer es hatte, ein Designersofa aus den 90er Jahren zu verschenken.
Das ist eine tolle Geschichte eigentlich, meine heimliche, fast Lieblingsgeschichte, die ist sehr leicht. Da kommen wir übrigens auch zu einem Sofa, das sprechen kann. Ich würde ganz gerne ein Zitat vorlesen, dieses Designersofas und ein junger, darf man den als Hipster bezeichnen, den Protagonisten? Ein relativ junger Verkäufer oder Verschenkerversucher, der im Hansa-Viertel wohnt, in einer Eiermann-Wohnung. Also ein junger Mann, den man hier in Berlin heutzutage Hipster nennt, der vielleicht nicht allzu reich ist, aber sich durchaus auskennt mit Designgeschichte und mit Stilaussagen, die man mit Wohnungseinrichtungen treffen kann. Und dieses Sofa spricht zu diesem Helden, der in der Geschichte Ronan heißt. Und das Sofa sagt, wenn ich das vorlesen darf, den einen Satz: Ronan möchte nämlich dieses Sofa aus den 80er, 90er Jahren austauschen gegen ein Objekt aus den frühen 50ern, der moderne mit Century, wie sie hier jetzt ausgestellt ist, sehr hip. Und deswegen sagt das 80er Jahre Sofa zu Ronan, der sich jetzt ein 60er Jahre Sofa kaufen will: Mach deine Retro-Scheiße doch alleine mit deinen neuen Mid-Century-Flittchen. Das zeugt nicht gerade von dem emanzipierten Geschmack eines Erwachsenen, du Mitläufer, sagt also das Sofa zu dem Besitzer, dass es loswerden will.
Also mit dem.
Mid-Century-Mitläufer. Worauf ich hinaus will, ist die Sofas, die du angesprochen hast, und den globalen Blick auf diese Schenk- und Verkaufskultur. Was ich ganz berührend und sehr schön und sehr schlau finde, wie du im Grunde verschiedene Klassenlagen, soziale Lagen auch umreißt in den Geschichten. Es gibt sozusagen Edelschenker und Händler und Verkäufer, gewiefte, belesene Sucher auch bei eBay und Leute, die eher sozusagen hausratlos werden wollen. Und du machst an einer Stelle in einer Geschichte, in der es um eine Pferdebuchsammlerin geht, die wie viele Bücher, 5.000, 3.000 Bücher über Pferdezucht in ihrer 2,5-Zimmer-Wohnung in Spandau untergebracht hat. Eine sehr, Regina heißt sie, Hausner, glaube ich, eine sehr sympathische Frau, Hauswald. Die Geschichte heißt Tipsy, willst du mein Freund sein? Wie ein Pferdebuch.
So hieß das erste Pferdebuch, das ich gekauft habe als Kind.
Wunderbar. Und dann stellt sich die Erzählerin, also Sarah Kahn, die Frage, ob eigentlich Sammler von Dingen, ob die eigentlich alle gleich sind und ob man eine Frau wie Frau Hauswald, die sich für Pferdebücher erwärmt, vergleichen kann mit einem Kunstsammler wie vielleicht Julia Stoschek oder Christian Boros oder Harald Faltenberg. Ist das noch dieselbe Liga? Geht es da im Kern um dasselbe, das Besitzen wollen von Gegenständen, die einem liegen? Oder gibt es da doch Unterschiede? Ist das eine Fata Morgana, fragt die Erzählerin, die aus dem Dunst einer fernen Kreuzberger Kindheit aufsteigt, einer Kindheit von Frau Hauswald ohne Pferd? Also eine Mangelgeschichte, die sozusagen später behoben wird durch das Anhäufen von Dingen. Das hat mich sehr berührt, wie du das beschreibst oder auch an einer Stelle einen Markt, einen Straßenmarkt als das Volksfest des Kleinbetrags beschreibst.
In Dalgo, den Flohmarkt.
In Dalgo. Ist das eine Spur gewesen, die sich
dir quasi aufgedrängt hat oder hattest du die vorher schon im Sinn, quasi auch soziale Milieus zu studieren?
Nö, aber das liegt mir, würde ich mal sagen. Also ich schreck da nicht vor zurück. Ich suche eher immer das, was die Menschen gleich macht. Also ob das jetzt Leute sind, die mit sehr wenig Geld auskommen müssen oder welche, die in einem großen Überfluss leben. Und das war für mich, ja, schon eine Frage, weil ich ja sie kennenlernte und auch irgendwo gehemmt war in so einem sozusagen, ich habe das Wort nicht verwendet, aber ich hatte es, glaube ich, in frühen Fassungen, in so einem, sagen wir mal, Unterschichtenwohnzimmer zu sitzen und eine große Sammlerin zu entdecken, also die ja auch in einer gewissen Weise so aus ihren kleinen Mitteln viel schafft. Und da mussten wir sie auch anonymisieren und so weiter, weil das ja auch nicht, wenn man sozusagen die Fähigkeit besitzt, aus gar nichts ein bisschen was zu machen, dann ist das ja auch eine heutzutage in dem Sozialsystem auch eine Bedrohung sozusagen. Das öffentlich zu machen, sollte man sich überlegen, wo haben wir denn entschlossen, machen wir nicht, machen wir einen anderen Namen. Aber ich fand das sehr interessant. Sie hat mich so ein bisschen in ihr Leben gelassen, obwohl sie recht wortkarg ist. Und ich habe sie bei ihrer Suche nach einem Händler, sie hat damals über eBay Kleinanzeigen einen Mann gesucht, der ihr schon mal Pferdebücher verkauft hat auf einem Flohmarkt. Und sie hatte ihm ihre Telefonnummer gegeben und dieser Mann hat sich nie bei ihr gemeldet und das hat sie wahnsinnig gemacht. Und dann hat sie über diese eBay Kleinanzeigen diesen Mann gesucht. Und sie hat, ich habe das gesehen, sie hat diese Anzeige ganz oft aufgegeben, vielleicht 12 Mal. Und da habe ich gesagt, ja, hallo, wer ich bin. Und es hat sich sofort bei mir gemeldet, hat mir eingeladen, hat mir ihre Sammlung gezeigt. Sie war ganz froh, dass sie mal jemanden hatte, dem sie das zeigen kann. Und da habe ich gesehen, ich kenne Sammler, mein Mann ist Kunstkritiker, wir kennen viele Sammler. Ich habe da was wiedererkannt. Es ist einfach im Menschlichen. Und dann habe ich auch diesen Satz gefunden. Hier, Moritz von Uslar hat mal den reichsten Sammler der Welt besucht in Paris, 8 Minuten oder so. Und dann hat er gesagt, Sammeln ist eine Form, um der Melancholie zu entgehen. Ja? Und dann sage ich ja, in Berlin würde man sagen, du schiebst ein Depri. Ja, aber das fand ich dann einen tollen Moment, wo ich gedacht habe, das macht die Menschen gleich, das Sammler sind gleich. Da gibt es ja auch viele Abhandlungen drüber, das ist Kulturwissenschaft eigentlich ganz gut aufbereitet. Aber wir trauen uns das nicht in unserer Welt, Reiche und Arme auch irgendwo gleich zu sehen. Also weil es wichtig ist, die Unterschiede beizubehalten. Und ja, weil diese Form von Sammleranbetung, also dieses, dass die so wichtig sind, dass private Spenden und so weiter so wichtig sind. Also ich würde sagen, also diese Sammlung sollte auch ins Humboldt-Forum.
Ja, genau, das ist es. Ich würde vorschlagen, gerade weil du jetzt so empathisch über die Frau Hauswald, die anders heißt, gesprochen hast, ob du vielleicht die zweite Geschichte vielleicht jetzt vorlesen magst?
Genau, ich lese jetzt noch eine Geschichte, die ist ganz anders vom Ton, da wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel gelacht. Ja, einmal noch lachen. Ach, wer weiß, es ist auch darin viele lustige Momente, doch ein paar jedenfalls. Die Geschichte heißt Die Dinge, die von dir erzählen. Als wärst du ein Teil der Luft, sprechen die Dinge in der Wohnung davon, dass sie dir gehören, doch nun auseinandergerissen werden, weil du nicht mehr da bist, um sie zu hüten. Du liegst hunderte Kilometer von deiner Berliner Wohnung entfernt auf einem Friedhof in der Nähe deines Elternhauses. Nicht in der Stadt deiner Hoffnungen, Partys und Liebschaften beerdigte man dich, sondern dort, wo es ein großes Haus und ein Familiengrab gibt, was immer ein Trost ist, denn es ist gut, bei den Armen zu sein. Doch selbst dein Vater hält sich überwiegend im Ausland auf und deine Mutter lebt seit einem halben Jahr in deiner Berliner Wohnung, die sie im Zeitlupentempo ausräumt. Sie verkauft deine Sachen Stück für Stück über eBay-Kleinanzeigen. Seit Monaten macht sie das schon, mit so viel Hingabe, dass sie abends wie erschossen ist und am Wochenende kaum ansprechbar. Jeden Gegenstand fotografiert sie, recherchiert, wie viel er gekostet hat und veranschlagt davon die Hälfte. Dann bemüht sie sich um einen beredten Anzeigentext, der keine Wünsche offen lässt. 2 nicht alltägliche Tischlampen im orientalischen Look, Sehr romantische Lampen, die sehr gut im Schlafzimmer oder auch links und rechts einer Couch einen schönen Platz finden könnten. Roter, golddurchwirkter Stoff, die durch das Rattern gezogen ist. Unaufdringliches, rotes, stimmungsvolles Licht. Zuleitung 2 Meter, ein Ausschalter, zwei Sparlampen inklusive. Neupreis ca. 120 Euro, nur Abholung. Die Anzeige wird sofort gelöscht, sobald die Lampen verkauft sind. Bei jedem Paar Schuhe, jedem Werkzeugteil, sogar bei den vielen Keramikpfannen geht sie so vor. Du hast ja viele billige Keramikpfannen auf Shoppingkanälen gekauft. Ich betrachtete die Pfannen lange, neben deiner Mutter stehend, die mich dabei beobachtete, aber ich wollte keine 10 Euro dafür ausgeben. Sie waren gebraucht und einfach nicht hochwertig genug. Und irgendwie fand ich es auch blöd, dass deine Mutter so unerbittlich mit ihrer Preisvorstellung war, nachdem wir uns schon in den Arm gelegen und über deinen Tod geweint hatten. Für 5 Euro hätte ich sie genommen, um ein Andenken an dich zu haben, an dich und deine nächtlichen Shoppingtouren bei QVC, obwohl wir uns nicht kennen. Ansonsten hast du Wert gelegt auf schöne Dinge und gute Qualität und Geld ausgegeben für hochwertige Messer und Töpfe, teure HiFi-Geräte, schöne Kleidung. Viele Jahre hast du sehr ordentlich verdient. Deine Stiefel hätte ich gern genommen. Sie passten mir und die Hälfte vom Neupreis 370 Euro, war dafür in Ordnung. Deine Mutter sagte, du hättest sie kaum getragen und so sahen sie auch aus nach 2 oder 3 Spaziergängen, mehr nicht. Aber es klappte nicht. Ich hatte an dem Tag nicht genug Geld dabei und als ich das nächste Mal vorbeikam, hatte jemand anders sie schon mitgenommen. Stört es dich, wenn ich dich duze? Du kannst dich nicht wehren, aber ich glaube, nach allem, was ich mit deiner Mutter erlebte, ist das in Ordnung. Und es gibt weitere Gründe dafür. Diese Geschichte würde auf der Sie-Basis anders klingen und wer hätte nicht an einen uralten Mann gedacht, wenn diese Geschichte so angefangen hätte? Als wären sie ein Teil der Luft, sprechen die Dinge in der Wohnung davon, dass sie zu ihnen gehören, doch nun auseinandergerissen werden, weil sie nicht mehr da sind, um sie zu hüten. Sie liegen hunderte Kilometer von ihrer Berliner Wohnung entfernt auf einem Friedhof in der Nähe ihres Elternhauses. Das Sie ist ein großer Krampf. Und da, wo du jetzt bist, im Unermesslichen, wollen wir nicht verkrampft miteinander umgehen. Mag sein, dass ich dich gesiezt hätte, wären wir uns begegnet. Aber nur anfangs, denn ich duze die Leute ziemlich schnell, weil ich das Junge in den Menschen stark empfinde. Deine Mutter duzt mich mittlerweile auch, weil sie trotz ihres Alters ein kleines Mädchen geblieben ist, das gerade mit deinen Sachen Flohmarkt spielt. Es war Herbst. Ich las die Anzeige Trabert Filzstiefel, Unisex, Manufaktum, Größe 42. Ich kenne eine Schnepfe, die genau dieses Trabert-Schuhmodell besitzt und keine Gelegenheit auslässt, damit anzugeben. Muss was Dolles sein, dachte ich mir und verabredete mich mit deiner Mutter, die etwa 50 Anzeigen aufgegeben hatte. Eine Haushaltsauflösung vermutete ich, da will jemand auswandern und alles loswerden. Der Kiez, in dem du wohntest, war vor Jahren noch ein Schmuddelkind. Aber er gab bereits in der letzten Homeland-Staffel einen interessanten Hintergrund ab. Das hast du nicht mehr erlebt. Ich betrat das Haus, ein unsanierter Altbau mit düsterem Treppenhaus und eine besonders zierliche Dame mit rotlockiger Haartracht öffnete die Tür. Ich schätze deine Mutter auf Mitte 60, vielleicht auch älter. Es war klar, dass sie die inserierten Filzstiefel in Größe 42 selbst nicht ausfüllen konnte. Sie bat mich hinein, in den Flur drang kein Tageslicht. Werkzeuge und Elektroartikel lagen auf der Kommode. Vor der Garderobe standen Kartons voller Kleidung und Schuhe. Sie führte mich über ein Durchgangszimmer ins Wohnzimmer. Dies war ein schöner Raum, hell, warm, mit Balkon und großer Bücherwand, ein bunter Wollteppich auf dem Parkett. Die Einrichtung zeugte von Geschmack und Bildung, aber sie passte nicht zu deiner Mutter, was ich zunächst nicht bemerkte. Sie stellte die Lederfilzstiefel vor einen Stuhl. Ich setzte mich, zog sie an, ging breitbeinig durchs Zimmer. Die Dinger passten, wirkten aber recht derb, mit dem weiten Schaft und der Filzkrempe. Für eine größere Person wären sie perfekt gewesen. Ich ging vor dem Regal auf und ab, während ich den Komfort der Zehen prüfte, las die Titel auf dem Buchrücken, entdeckte Klassiker, Kochbücher und viele Reise- und Fotobücher über Indien, Nepal, Tibet, Pakistan. Sie haben ja sehr viele Anzeigen aufgegeben, sagte ich, wollen Sie auswandern? Deine Mutter schüttelte den Kopf. Noch war ich, die unentschlossene Stiefelinteressentin, die Mühe einer Erklärung nicht wert. Ich sagte, dass mich die vielen Bücher über Asien überraschten. So viel Asien sei in einem deutschen Haushalt eher selten anzutreffen. Und dann erzählte ich ihr, dass mein Vater in Indien geboren und in Pakistan aufgewachsen sei. Mein Mann war für Shell in Asien, sagte sie. Wir lebten einige Jahre in Lahore. Aus Lahore stammte auch mein Vater, erwiderte ich, und schon schwelgten wir in Erinnerungen. Wir sprachen über das grüne, blumenreiche Lahore, dessen Himmel stets voller Vögel war, und von Zia-ul-Haqs Diktatur, die von den USA so tatkräftig gesponsert wurde, dass jeder Baum ein Schild von Coca-Cola trug. Sie sagte, sie habe damals als Privatlehrerin in Lahore gearbeitet und vor allem unter Deutschen verkehrt. Das versetzte mich in regelrechte Aufregung. Vielleicht haben Sie mich unterrichtet. Mitte der 70er Jahre verbrachte ich als junge Grundschülerin mehrere Monate in Lahore. Die Hamburger Schulbehörde hatte die Reise nur unter der Auflage genehmigt, dass ich dort unterrichtet wurde. Mein Vater fand über das Goethe-Institut eine Lehrerin. Ich wurde von dem Chauffeur meines Onkels in einem VW Käfer zu einem großen Haus gefahren. An der Auffahrt standen Palmen, das wusste ich noch, als wäre es gestern. Ich hatte die Schulbücher aus Hamburg dabei und lernte sehr gut in dieser Zeit. Am Ende des Unterrichts spielten wir immer Flöte. Waren Sie vielleicht meine Lehrerin? Vielleicht, antwortete sie, ich kann mich nicht mehr an jedes einzelne Kind erinnern. Sie wollte in die Erinnerung nicht einsteigen. Das Wiedersehen mit meiner Lehrerin, die es ja gegeben hatte, entzückte mich, auch wenn die Erinnerung traumhaft und verrückt war. Die Villa mit den Palmen, der VW Käfer, die Freude beim Lernen und der Abschluss mit der Flöte. Wie manisch spielte ich damals Halleluja, Halleluja in Lahore. Doch sie tat mir den Gefallen nicht, denn hier ging es um dich, ihren Sohn, und über dich begann sie nun zu sprechen. Dass es deine Wohnung war, in der wir saßen, dass es deine Stiefel waren, die ich trug, dass man dich wegen Atemnot ins Krankenhaus eingeliefert hatte. Sie war gerade vom Flughafen gekommen. Dass du am Tag zuvor angerufen hattest, Mama, mir geht es nicht gut, magst du kommen? Als sie das Haus erreichte, warst du schon im Rettungswagen. Dass du bald darauf sterben würdest, damit hatte niemand gerechnet. Thrombosen, sagte sie, sind bei uns ein Familienleiden. Und dass es dich schon deinen Beruf gekostet habe. Sie fuhr mit den Fingern ihre Wade ab. Stützstrümpfe, ohne die ginge es nicht. Auf einem Langstreckenflug hätte dich die erste tiefe Venenthrombose erwischt. Danach waren die vielen Geschäftsreisen nicht mehr möglich, die du als Manager machen musstest. Dass du mit Mitte 40 erwerbsunfähig warst und kurz entschlossen nach Berlin zogst, erzählte sie außerdem noch. Nach deinem Tod konnte sie ein Jahr lang nicht die Wohnung betreten. Nun bin ich hier. Wir weinten. Dabei klopfte sie mir den Rücken. Zwischen all den Sachen sprach sie mir Kraft zu, es auszuhalten. Dich, ihren Sohn, auf diese Weise kennenzulernen, inmitten der Dinge, die von dir erzählten und gleichzeitig zum Verkauf standen. Gerne hätte ich eine Flasche Wein oder Champagner erworben, aber den Alkohol wollte sie nicht verkaufen. Jeden Abend trinke sie ein Gläschen, sagte sie, das helfe ihr beim Einschlafen. Während sie so erzählte, gingen wir durch die Wohnung und schauten, ob für mich noch etwas anderes von Interesse sein könnten. Die Tortenplatte, der elektrische Spargelschäler. Nein, danke, sagte ich. Der vierteilige Eierschneider. Nein, danke. Ein CD-Ständer oder Spiegel. Nein, danke, das besitze ich schon alles. Die Goethe-Büste. Ganz witzig, sagte ich. Ist das ernst gemeint? Wir sind eine Goethe-Familie, antwortete sie. Goethe, Goethe, Goethe. Büste Goethe, Figur aus Alabastergips, Preis 33 Euro. Fotos von dir schmückten die Wände, zeigten einen schönen Mann, warmherzig und klug. Ich hätte dich gemocht. War er verheiratet? Hat er Kinder? Sie schüttelte den Kopf. Er hat eine Enttäuschung erlebt, sagte sie. Vollendete Diskretion. Dann betraten wir dein Schlafzimmer. Niemand betritt gerne das Schlafzimmer anderer Leute, egal ob man sie kennt oder nicht. Schlafzimmer sind intensiv. Noch intensiver ist es, wenn man mit einer Mutter durch das Schlafzimmer ihres toten Sohnes geführt wird. An den Wänden Bilder von nackten, muskulösen Männerkörpern. Neben dem breiten Bett ein Regal mit Erotikliteratur. Mein schwules Auge, mehrere Bände. Deine Sexualität bot sie zum Sonderpreis an. Bei den Keramikpfannen und Basslampen hatte sie recht hohe Erwartungen an den erzielbaren Preis, aber bei den schwulen Bildbänden voller Zeichnungen stattlicher Herren der Lederszene konnte sie äußerst großzügig kalkulieren. Ein Karton voller Bücher und Filme zu diesem Interessengebiet. Zum Teil auch kostenlos. Als Toter machst du was mit. Sie schloss den Vorhang, der ebenfalls zu haben war und 200 Euro kosten sollte, damit ich das schöne Muster und den exquisiten, blickdichten Stoff würdigen konnte, der in aufwendiger Handarbeit in Pakistan als Teil eines Hochzeitszeltes genäht worden war. Sie schaltete die Deckenbeleuchtung an, öffnete die Schiebetür eines geräumigen Kleiderschranks und präsentierte deine Garderobe. Markenhemden, Designerpullis, Designeranzüge, Samtbläser, Seidenkrawatten. Stolz strich sie über die Stoffe. Kennen Sie einen Herrn, der schlank genug ist und daran Interesse haben könnte? Ich versprach, darüber nachzudenken. Später sprach ich zwei Kollegen darauf an, aber mit der Kleidung eines Toten wollten beide nichts zu tun haben. Was ich sehr schade fand, denn du warst ja nicht mehr irgendein Toter. Bevor wir dein Schlafzimmer verließen, erzählte sie, dass sie bereits viel Kleidung verkauft habe. Einmal sei ein junger Mann da gewesen, der habe den ganzen Abend bei ihr verbracht, alles anprobiert und sich einen ganzen Berg ausgesucht und schließlich seine letzte Bahn verpasst. Da habe sie ihn kurzerhand bei sich einquartiert. Am nächsten Morgen habe er Brötchen gekauft, 400 Euro vom Geldautomaten abgehoben und nach dem gemeinsamen Frühstück sei er mit den Sachen nach Hause gefahren. »Hatten Sie denn gar keine Angst?«, fragte ich. »Nein«, sagte sie. »Wieso sollte ich?« Ich schlug vor, eine Tasse Tee zusammen zu trinken. Sie zeigte mir die Küche. Viele Dinge waren mit Etiketten beklebt, mit Kugelschreiber hatte sie die Preise darauf geschrieben. Sie klebten auf elektrischen Messern, dem Espressokocher, dem Dampfkochtöpfen, der Zitruspresse, den Tabletts, den Dipschälchen, den Thermoskannen. Hätten Sie Interesse an einem elektrischen Dosenöffner? Sie hielt das sperrige Ding hoch. Oder an einem Tischgrill. Sie bückte sich und zog eine Box aus einem Küchenunterschrank. Ich half ihr, das sperrige Ding wieder zurückzustellen. Später fand ich in ihren Kleinanzeigen auch die entsprechende Beschreibung. Der handliche Tischgrill ist das ganze Jahr über für den Gebrauch im Haus, auf der Terrasse, dem Balkon oder im Garten bestens geeignet. Er ist leicht zu reinigen und lässt sich gut auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Bei 2000 Watt Leistung und 3 Grillstufen geht das Grillen recht zügig. Bedienungsanleitung ist vorhanden. Der Tischgrill wurde kaum benutzt. Er sieht wie neu aus und wird jetzt wegen Haushaltsauflösung verkauft. Nur Abholung, kein Versand. Das Traurige an diesem schrecklichen Tischgrill ist, dass er einem suggeriert, das Leben könne durch die Ingebrauchnahme von derlei Instrumenten einen Zauber entfalten, der die Leere und Einsamkeit vertreibt. Als hätte man schon dadurch gewonnen, dass man den Tischgrill aufstellt, zu allen Jahreszeiten, egal wo, in der Wohnung, auf dem Balkon, im Garten. Aber die Menschen, die sich mit dir an den Grill setzen sollen, die werden nicht mitgeliefert, auch wenn die Shoppingkanäle einem das vorspielen. Hätte deine kleine Mutter nicht wenigstens auf den Offenbarungseid verzichten können? Der Tischgrill wurde kaum benutzt. Die Gewürzsammlung aber war aufregend, geradezu gigantisch. Unmengen von Gewürzen hast du besessen, sie aufbewahrt in Döschen, Tütchen und Gläschen, die in einem offenen Regal voll kleiner Fächer übersichtlich angeordnet waren. Du kauftest sie auf deinen vielen Reisen aller Welt, nicht beim Rewe um die Ecke. Schon wegen der vielen Chili-, Pfeffer- und Currysorten hätte ich dich gern persönlich kennengelernt. Er war ein begeisterter Koch, sagte deine Mutter, als wäre das noch zweifelhaft. Ob sie mir ein paar Gewürze verkaufen würde? Nein, die kommen alle mit nach Hause. Sie zeigte mir, wo der Tee zu finden war, die Tassen und der Wasserkocher. Sie sei extrem erschöpft, sagte sie, sie müsse sich aufs Sofa legen. Nun stand ich allein in der Küche und konnte in Ruhe den Kopf schütteln, während ich auf das kochende Wasser wartete. Du hast so viele Küchenhelfer angehäuft, wieso nur? Sind das alles Geschenke von deinen Kollegen und Freunden, die von deiner Kochleidenschaft wussten? Nein, es sind keine Geschenke. Die staubigen Küchenhelfer erzählen die wahre Geschichte. Sie erzählen von deiner Verzweiflung und Sehnsucht nach einer Familie und einer Liebe, die bleibt, ob du es nun hören willst oder nicht. Sie lästern, deine Küchenhelfer. Deine Mutter hätte gut daran getan, sie sofort nach deinem Tod in den Müll zu schmeißen. Ich hätte gern etwas aus deinem Haushalt gekauft, aber die Weingläser waren zu bauchig, die Kaffeebecher zu durchschnittlich, die Vasen zu schwedisch. Was auch immer ich in die Hand nahm, immer gab es einen Grund, es lieber sein zu lassen. Entschuldige, aber deine Küchenutensilien trafen nicht meinen Geschmack. Goethe, Goethe, Goethe. Du warst ein tüchtiger Angestellter, der sein halbes Berufsleben im Flieger saß. In Berlin versuchtest du, das Kulturleben in den Mittelpunkt zu stellen. Das hätte vielleicht irgendwann auch geklappt. Aber wenn es öde wurde, traurig, schmerzhaft, dann hast du dir einen Küchenhelfer gekauft und dich dafür gehasst. Deshalb sprang mein Portemonnaie nicht auf. Ein kleines Küchenmesser schnitt sehr ordentlich, aber das stand leider auch nicht zum Verkauf. Alles, was ich gut fand, die 5 oder 6 Sachen, wollte deine Mutter für sich behalten. Ich nahm 2 Äpfel aus der Obstschale. Obstschale in klassischem Design, entworfen im Jahr 1953 von Herbert Krenchel, Metall, schwarz, Durchmesser 25 cm, 15 Euro. Entfernte die verschrumpelte Schale, schnitt sie in Stücke und arrangierte diese auf einem kleinen Teller. Ich brachte den Tee und das Obst ins Wohnzimmer, wo deine kleine Mutter wie erschossen auf dem Sofa lag, und reichte ihr immer wieder den Teller mit den Apfelschnitzen, die sie aß und dabei konzentriert ins Leere starrte. Dass sie zu essen vergaß während der Besichtigung, die sie täglich abhielt, war deutlich. Kochen Sie sich etwas oder gehen Sie lieber essen? Die Nachbarn kochen für mich, sagte sie, eine sehr liebe Familie aus Vietnam. Sie bringt mir jeden Abend einen Topf mit Suppe. Ist das nicht lustig, dass sie von deinen Nachbarn bekocht wird? Man könnte sie beneiden. Haben die Nachbarn jemals für dich gekocht? Unsere Teestunde nahm sie später auch in eine ihrer Anzeigentexte auf. Da steht jetzt, und bei einer Tasse Kaffee oder Tee in der Kleidung stöbern, aussuchen, anprobieren und natürlich auch kaufen. Ich hatte ernsthaft Sorge, ob deine Mutter ihrem Projekt gewachsen war, ob es nicht zu gefährlich war, hier täglich Fremde zu empfangen. Es gibt Menschen, gab ich zu bedenken, die die Situation vielleicht ausnutzen, wenn sie feststellen, dass sie hier allein sind. Ich habe eine gute Menschenkenntnis, erwiderte sie. Einmal kamen Männer, die haben sie beklaut. Einer wickelte sich mehrere Gürtel um den Bauch, der andere steckte Bücher in die Tasche. Sie fragten auch nach silbernen Uhren, aber die Wertgegenstände hatte deine Mutter gleich nach deinem Tod aus der Wohnung geschafft. Die Männer kauften für 200 Euro Bücher und Kleidung, aber sie genehmigten sich einen kleinen Rabatt, sagte sie ganz unerschrocken. Ich fragte nach der Toilette. Im Bad sah es aus, als wärst du immer noch da. Es hätte mich nicht gewundert, wenn du mit einem neuen Shampoo in der Hand zur Tür hereingekommen wärst, um es auf den Wannenrand zu stellen. Aber dann sah ich, dass die besonderen Sachen fehlten. Ein teures Parfüm zum Beispiel, eine schöne Creme. Das Kieferlatschenöl konnte nur von deiner Mutter sein. Neben dem Spiegel hing eine Spaßpostkarte. Die Jahre sind spurlos an dir vorbeigegangen. Es sind die Wochenenden, die dich gezeichnet haben. Deine weißen Frottee-Handtücher und der weiße Bademantel stehen auch zum Verkauf. Du gehörtest also zu jenen Leuten, die sich prinzipiell nur weiße Handtücher gestatten. Weiß, wie der Goethe aus Alabaster. Doch deine Gewohnheiten und Eigenarten werden immer weniger erkennbar, verschwinden aus dem Bild, je tüchtiger deine kleine Mutter verkauft. Sie lebe von dem Geld, das sie mit der Auflösung verdient, sagte sie. Sie könne davon auch die Miete zahlen, denn dies sei in einer Mietwohnung. Aber die Hausverwaltung verweigere den Dialog, sagte sie. Am liebsten wäre ihr ein Nachmieter, der alle Möbel und noch dazu noch die Musikanlage für 15.000 Euro übernimmt. Aber so leicht kommt sie nicht raus aus der Geschichte, das ahnt sie schon. Deshalb lässt sie nicht ab, findet immer neue Gegenstände, die sie betexten und mit einem Preis versehen kann. Ab 5 Uhr morgens ist sie wach, liest ihre Mails, es folgen die ersten Telefonate und später dann die Besichtigung. Seit Monaten geht das schon so. Täglich betreten Fremde dieses Reich, kaufen Motorradstiefel, kaufen eine Lampe, kaufen einen Vorhang, kaufen gar nichts, nichts, finden das alles nur schrecklich. Und dann weint sie mit ihnen und kocht Tee, schneidet Obst, erzählt von ihren Problemen mit dem iPad und von der wahnsinnigen Erschöpfung, die sie zuweilen befällt. Nicht jedem erzählt sie das. Sie sucht sich die Leute schon aus, die sie ins Vertrauen zieht. Mit anzusehen, wie sie sich in dieser Nebelwelt einrichtet, in der Totenwohnung im neuen Szeneviertel von Berlin, könnte einen auch wahnsinnig machen. Aber einen Entrüppelungsdienst zu bestellen, der alles auf einen Lastwagen hieft, einen Pauschalbetrag zahlt und die Wohnung besenrein hinterlässt, das kommt für sie nicht in Frage. Das wäre eine trostlose Vorstellung. Sie will Stück für Stück Abschied nehmen, Texte schreiben, Preise bestimmen, die Leute kennenlernen, die mit deinen Sachen die Wohnung verlassen. Sie will selbst erfahren, wie tragisch die Welt organisiert ist. Dafür kam sie nach Berlin. Das ist ihr Plan. Hemd für Hemd, Husse für Husse, Topf für Topf. Was geschieht so lange mit dir? Verbirgst du dich irgendwo? Schämst du dich dafür, wie sie mit deiner Sexualität umgeht? Oder lachst du, weil du sie liebst, wie sie ist und weil sie nicht so ausweicht wie dein Vater? Deine Wohnung wirkt staubig, obwohl kein Staub zu sehen ist. Kein einziges Körnchen, das hier im Licht tanzt. Und doch weinen die Dinge to say goodbye.
Vorgelesen auch ganz schön stark.
Lass uns in der letzten Runde vielleicht noch über deine Arbeit reden, über das Schreiben an sich. Wirklich ein sehr berührender Text, merke ich jetzt gerade. Deine Methode zu schreiben, Susanne Kretter hat es vorhin schon ein bisschen gesagt, changiert zwischen Literatur und Berichterstattung, sage ich mal. Es gibt eine Stelle, da formulierst du es in dem Buch selber so, als Methode, mündliche Erzählungen zu recherchieren und zu literarisieren. Es gibt Begriffe, die versuchen genau diese Methode ein bisschen zu umschreiben, im Amerikanischen der New Journalism. Es gibt auch das Reizwort Pop-Literatur, kommen wir vielleicht gleich nochmal auch intensiver darauf zurück. Was machst du und warum gehst du so vor? Auch in den Gespenstern von Berlin ja schon, wo du reportagehaft unterwegs warst und die Texte zu mehr gemacht hast als Gebrauchsreportagen für einen Tag. Warum arbeitest du so? Was interessiert dich dran?
Ja, also als Künstler oder Schriftsteller ist man ja auch ein bisschen immer auf sozusagen die eigene Nische, die eigene Sprache, Abgrenzung auch. Also was lohnt sich, länger zu bearbeiten? Was haben andere noch nicht entdeckt? Und ich habe durch mein Studium wahrscheinlich, durch Volkskunde, da habe ich bei einem Erzählforscher auch studiert, diese Sensibilität für, wenn Leute über etwas sprechen. Mhm. Also das war bei den Gespenstern sehr stark. Es war auch für mich überraschend. Also ich habe eigentlich Jahre nicht mehr an mein Studium gedacht und dann merkte ich, hier sprechen alle über Gespenster und dahinter sind Geschichten und die haben keinen Ort in der Zeitung. Also das ist nicht, das ist Pannenmaterial im Grunde genommen, aber darüber, also wenn man es nicht sozusagen esoterisch angeht und sagt, Spuk, gibt es Spuk oder gibt es keinen, sondern man nimmt die Geschichten erstmal ernst und guckt, was ist dahinter, auch an Veränderungen in der Stadt und die persönlichen Geschichten und so, dann war das irgendwie interessantes Material. Und auf einmal hatte ich eine ganze Fülle. Es ist mir immer schwer gefallen, für Reportagen Themen zu finden, Vorschläge zu machen. Ich fand das immer alles sehr mühsam. Und bei solchen Sachen dachte ich mir, da finde ich ganz viel, da hatte ich ein großes Zutrauen. Und das war auch wieder sowas. Ich musste selber sammeln, kaufen bei eBay, aber ich habe auch gemerkt, dass viele darüber sprechen und Erlebnisse haben. Und Erlebnisse haben mich interessiert. Daran, also ich habe auch ein bisschen, ich habe sehr, sehr jung angefangen, schon Romane zu schreiben. Ich habe mit Mitte 20 gedacht, oder mit 23, 24, ja, Thomas Mann hatte mit 25 schon die Buddenbrooks geschrieben. Aber nicht, weil ich jetzt das, ich war ein junger, völlig selbst überschätzender Mensch und habe einfach nur gedacht, nee, man muss Romane schreiben, wenn man jung ist. Weil man kann nicht erst, also ich war mir sicher, es passiert was Entscheidendes im Gehirn. Man kann sich entscheiden, will ich mal Opern komponieren, also das war für mich sozusagen das Bild für den Roman, oder will ich nur Jingles schreiben? Und ich habe mir gedacht, ich muss ganz früh das hinkriegen für mein Gehirn, dass ich einen Roman schreiben kann, sonst komme ich da nicht rein. Es war so wie abergläubisch. Und dann habe ich Romane geschrieben, aber ich bin jetzt nicht so, sagen wir mal so, in einem Leben gelandet, wie das dann für Thomas Mann bestimmt war. Und dann habe ich mich wieder so besonnen auf diese Kleinform, auf den Alltag. Ich habe Kinder bekommen und ich konnte auch nicht mehr so leben, so nachts durchschreiben und auf mich bezogen und so weiter. Ich hab sozusagen auch mein Leben sehr genossen. Ich war sehr gerne sozusagen in meinem Leben. Ich war sehr zufrieden. Ich habe sehr gerne sozusagen diese Stadt als Wohnort aufgenommen. Ich hatte immer das Gefühl, Berlin schenkt einem viel. Auf den Straßen passiert sehr viel. Aber ich bin jetzt nicht mehr in Clubs unterwegs, wie früher mit der Popliteratur, wo ich auch über Musik und mit Bands durch Deutschland reise und so geschrieben habe. Also ich nehme das jetzt mehr aus dem sozusagen gewöhnlichen Alltag oder aus dem, worüber Menschen sprechen. Oder ich forsche nach. Ich habe ja auch ein Buch über Dr. House geschrieben. Das war für mein Denken, für mein Gehirn, für auch meine persönliche Anthropologie sozusagen entscheidend. Weil der Dr. House sagt ja immer, everybody lies, alle Menschen lügen. Und das war leider auch das Schwierige an dieser Geschichte. Ich habe sehr, sehr oft gemerkt, dass Leute Geheimnisse haben und ich habe sie schrecklich erfahren, was dahinter steckt. Und das war mir nicht klar. Also man sagt einen Satz, ist ganz oft mir im Kopf gewesen, Curiosity killed the cat. Es ist gefährlich, also die Leute haben Geheimnisse und was gehen sie mich an, ja? Also ich wollte gar nicht irgendwie an dieses Nahe herangehen, aber es kommt dann sehr schnell und es ist sehr brutal. Also man ist neugierig, man möchte eine Geschichte haben, aber plötzlich steckt man in Menschen haben Lügen, die lügen ihre Freunde und Bekannte an über ihre Berufe, über ihre Einkommensverhältnisse, über ihre Ehen. Das geht mich alles nichts an, aber es ist manchmal ganz schnell da. Es ist und das ist das andere, wenn man sagt, ich schreibe aus dem Alltag. Ich sage mal, ich kann mir das nicht ausdenken. Das Leben ist ein großer Autor, aber das ist natürlich angesichts auch so einer Geschichte, wo es um den Tod eines jungen Menschen geht und diese wahnsinnige Anstrengung dieser Frau, damit umzugehen, sieht, dann ist das, was hatte ich vorgesagt? Ich habe den Faden verloren.
Dann ist das interessant und aber auch schwierig, hast du angedeutet. Also du hast angedeutet schon in deinem Satz, dass es nicht immer leicht ist für dich als Autorin auch. Sagen wir mal, wenn ich das verraten darf, wenn wir uns mal unterhalten haben vorab über das Buch, was ich ja ein paar Tage vorher schon gelesen habe, fielen so Wörter wie Schuldgefühle, Gewissensbisse oder es gibt eine Stelle, da schreibst du, das klingt wahnsinnig abgekocht, sehr professionell. Da resoniert die Autorin über ihre Art zu schreiben und sie schreibt, Sarah Kahn, ich musste schnell erfassen oder erfüllen, ob es eine Geschichte zu holen gab oder nicht, bei dem Topf und dem Rasenmäher. Also einerseits die Reflexion, ist da was drin, ein Stoff, ein Plot oder nicht? Und dann gibt es, sagte auch deine Lektorin Susanne gerade vorhin schon, tatsächlich in der titelgebenden Wahrsagergeschichte, das darf man vielleicht verraten, die Geschichte dürfen Sie dann selber lesen, hat dann schon einen Moment der Wahrheit, weil die Autorin selber die Wahrsagerin befragt, als Reflexionshilfe benutzt. Was mache ich da eigentlich und ist das sinnvoll und eigentlich erlaubt? Das heißt, du hast als Autorin auch in dem Buch eigentlich reflektiert, eine gewisse Schreibkrise, kann man das so sagen, in diesem einen Projekt, in dem Sinn, ist es Rechtschaffen, was ich mache? Nutze ich die Leute nicht aus? Rücke ich denen zu sehr auf die Pelle?
Also ich war viele Jahre da sehr selbstbewusst. Ich habe immer gesagt, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man gelebt hat und gestorben ist und keiner hat über ihn geschrieben. Also das war
so ist es.
Ja, ich habe das oft gesagt. Ich habe in meiner Bekanntenkreis, ich habe auch manchmal Leute kennengelernt, die haben mich erlebt und dann sagen sie was und dann schreibe ich es auf. Das habe ich früher, als ich jung war, öfters gemacht. Das war sicher nicht feinfühlig. Und dann haben die gesagt, mit Sarah will ich nichts zu tun haben, die benutzt mich nur, die schreibt es auf, das ist nachher in ihrem Buch, ich will nicht in ihrem Buch sein und so. Aber wenn man Autor ist, dann erlebt man das. Also wenn man ein Autor wird, wenn man ein junger Mensch ist und das merkt, dass das Leben in diese Richtung läuft, dann muss man damit umgehen, man macht die Erfahrung, der Umkreis macht die Erfahrung. Jeder hat so ein Schicksal. Also ich glaube, es ist schlimmer, wenn man Versicherungsvertreter in der Familie hat. Aber ein Autor in der Familie oder im Freundeskreis zu haben, ist vielleicht auch manchmal nicht ohne. Das ist wohl so. Muss man mit umgehen. Aber dieses sozusagen, das dann zu erleben, so mit Menschen und darauf eigentlich nicht so richtig vorbereitet gewesen zu sein und trotzdem zu sagen, ja, aber wir leben doch jetzt und das ist doch eine Geschichte von heute und wollen wir sie erzählen und retten? Wir können ja auch was verfremden und die Leute irgendwie schützen, aber wir müssen doch wahr sein. Und ach, genau das war das, was mir entfallen ist. Das Leben ist ein ganz großer Autor, aber nicht in dem Sinne, dass die Plots so toll sind. Die sind ja auch manchmal einfach schrecklich. Aber die Details sind faszinierend. Die Accessoires, die Requisiten, alles ist da. Und es hat mir immer wieder sehr, sehr weh getan bei ein, zwei Geschichten, wenn die Justiziarin kam und sagte, dieses Detail möchte ich verändern. Da könnte man erkennbar sein. Das hat mir das Herz geblutet, weil das Leben hat dieses Detail nach vorne gespült. Es ist so stimmig. Man, immer alles, wenn man überlegt hat, dann ersetze ich so, dann mache ich das daraus, dann mache ich das daraus. Da ist ganz viel weggefallen.
Finde ich gut, dass du jetzt diese Details erwähnst. Also weil dieses, ich möchte noch vielleicht als letzten Komplex darauf zurückkommen, dieses Reizwort Pop, was man ja Pop-Autorenschaft, Pop-Literatur auch als einfach Populäres sehen kann. Das muss ja nicht zwingend mit Musik zu tun haben, sondern eben die Traute und die Hingabe, die du populären Alltagsgegenständen widmest. Wenn wir den Literaturbetrieb jetzt mal betrachten, den hiesigen, deutschsprachigen, jemand wie du ist eine Autorin, die ich so interessant finde, auch vom Lesen her, ich kannte ja erst deine Bücher, bevor ich dich kannte, weil du eigentlich, wie ich sagen würde, in so einer amerikanischen Erzähltradition stehst in gewisser Weise. Es gibt, grob gesagt, in Amerika nicht diese Trennung zwischen Fiktion und Non-Fiction, sondern es gibt, ob das nun John Dos Passos ist oder Gator Lee, Tom Wolfe auf seine Art auch, eine Art zu erzählen, Storytelling, was ganz anders funktioniert, nicht die hohen Weihen der Literatur aus Literatur und Journalismus, so eine Trennung. Und genau an der Grenze bewegst du dich auch. Gleichzeitig ist das so ein Feld in Deutschland, was immer so ein bisschen als bäh angesehen wird oder gleich so übervermarktet wird als Marketingregal, Fachregal, Pop, wo dann vor allen Dingen auch männliche Namen relativ stark hochgeschrieben wurden hierzulande. Würdest du dich denn zu diesem Wort, würdest du dich denn selber gern als Pop-Autorin in dem populären Sinne, also schlau über sehr populäre Dinge schreiben, kannst du dich mit diesem Begriff anfreunden? Legst du darauf Wert?
Also ich sehe das eher so als eine Phase, also dass die es so gegeben hat, Anfang der 2000er Jahre, da war ich mit meinem ersten Roman da auch da in dieser ersten Welle, sicher vertreten, aber ich fand das auch sehr gut und also ich fand auch die Neue Deutsche Welle, als ich Kind war, super und das war dann irgendwann vorbei, aber das ist... in Deutschland gibt es eben ein sehr großes, sehr gutes Feuilleton. Das gibt es so in Amerika nicht. Da werden sozusagen Reportageformate populärer über Bücher auch oder dann in Zweitverwertung, zuerst in Magazinen, dann Zweitverwertung in der Literatur. Und in Deutschland, solange die Zeitungen noch wichtig sind, wird da viel gemacht. Solange es die Seiten gibt und das Geld dafür und die Leser, die Abos. Aber es ist sicherlich so ein gewisses Wechselverhältnis. Und aber viele Sachen kann man in Deutschland nicht machen. Und
Also beschreib, welche nicht zum Beispiel?
Ja, so anlasslos im Grunde genommen. Mhm. Also erstmal nur so drauf, dieses immer so, was ist der Aufhänger, was ist die Aktualität und so, das tötet alles, finde ich. Wenn man jetzt mit Redaktion zu tun hat. Die stehen immer unter unheimlichen Druck, dass alles aktuell ist und dann steht in jeder Zeitung das Gleiche. Alle besprechen gleichzeitig die gleichen Leute, Platten und so weiter und machen die gleichen Spots auf und so weiter dadurch. Aber ich mache Sachen, die ich mir ein paar Jahre vorher überlege und dann hat es manchmal eine Aktualität und ja, das ist auch eine Art des Arbeitens, ja. Ich bin schon, denke ich, habe ich ein Gespür für die Zeit, aber ich schreibe auch immer weniger für Zeitungen, einfach weil das ein bisschen vorbei ist. Also es ist schwerer geworden. Also bei euch schreibe ich ja noch, aber es ist nicht mehr so das große Standbein.
In gewisser Weise ist aber das Buch zum Beispiel ein Beispiel dafür, wie man über Gegenwart erzählen kann, ohne den brachialen Aufhänger, sondern einfach gute Geschichten und sehr, sehr gegenwärtig, zeitnah, wie sagt man in der Literatur, welthaltig, ist gar kein Ausdruck. Also ein Stück wirklich extrem tiefschürfende Gegenwartserzählungen. Wir haben ja schon ein bisschen was gehört.
Ja, es sind auch nur 8 Geschichten geworden.
Es sind tolle 8 Geschichten und wir haben 2 daraus gehört. Wir wollten... Es gibt eine große Geschichte, die wir jetzt, glaube ich, nicht mehr vorlesen wollen, weil sie zu lang ist.
Aber noch mal einen kurzen Satz
gerne,
oder 2 dazu.
Zu Affenwalter. Du, ich?
Nee, sag mal du.
Es gibt ein sehr langes Stück, da geht es um den Berliner Zoo und eine Figur Affenwalter, einen Affenwärter, der eigentlich in der Nachkriegszeit das legendäre, spektakuläre Affengehege mit aufgebaut hat und da rudimentärsten, schwierigsten Bedingungen. Die Geschichte, auf den Affenwärter stieß Sarah eigentlich in einer Fotokiste, wo dieser Mann abgebildet war. Es gibt dann ganz viele Fotos, die ganze Prominenz der Nachkriegszeit hat er getroffen. Und das ist ein ganz tolles Beispiel, eine Geschichte mehr, warum sich dieses Buch lohnt, weil über diese 20 Seiten dieser Geschichte eigentlich das Nachkriegsdeutschland
mit 50 Seiten,
richtig lang. Das ganze Nachkriegsdeutschland sich erzählt an dieser sehr kleinen Figur des Affenwalter, die dann eigentlich sich als einen ganz großen Akteur des Nachkriegs-Westberlins erweist. Also auch das nochmal als Verweis, aber das ist eigentlich Quatsch, das sind nämlich alle 8 Geschichten toll. Danke, Sarah
Kahn. Danke, Kahn. Tolles Buch. Danke schön.